Mau, mau, mau. In dem Sinne einen guten Miaugen auf der GPN. Es wird gleich sehr flauschig, denn wir sprechen über Small Language Models. Wie ihr vielleicht alle wisst, sind LLMs gerade in aller Munde leider auch ein bisschen kritischer. Wir befassen uns auch kritisch damit. Wir beschäftigen uns aber auch vor allem mit dem spaßigen Teil, mit Elia, mit sehr großartigem Wissen im LLM-Bereich und den Small Language Models auf dem eigenen Laptop und auf dem eigenen Smartphone. Ich wünsche euch viel Spaß.
Das ist gut zu wissen.
Test, Test, hallo, hallo.
Oh, großartig. wir sprechen heute über Small Language Models. Es gibt eine kleine Content Warning. Wir sprechen über KIs, AI und LLM. Das sind mittlerweile ein bisschen polarisierende Themen. Ihr seid gewarnt worden. Zwischendurch gibt es immer wieder Katzenbilder. Das sollte das Ganze ein bisschen angenehmer machen. Ja, es gibt einen groben Inhalt. Fragen vorweg, wer bin ich, was sind Small Language Models, wir befassen uns ein bisschen mit Hardware, dann den ganzen Spaß, wie man es auf einem Laptop zum Laufen bringt, wie man es auf einem Android-Smartphone zum Laufen bringt. Einen guten Teil Kritik, leider ein bisschen weniger Kritik als erwartet, aber naja, sollte passen. Auch die Frage, gibt es eine sinnvolle Anwendung, weil gleich mal vorweg, ich bin eigentlich kein Fan von LLMs. Also es wird gleich anders rüberkommen, weil ich finde Small Language Models unglaublich cool, aber die großen Modelle sind halt schwierig. Und das Ziel wäre, dass ihr am Ende am Laptop ein laufendes SLM habt oder vielleicht auch auf dem Smartphone und damit rumspielen könnt. Jo. Zu den Fragen. Es wäre nett, wenn ihr einmal die Hand heben könntet, wer schon mal lokal KI-Systeme laufen lassen hat. Verdammt, was wollt ihr denn hier? Also. Frage Nummer zwei: Wer ist wegen der Katzenbilder hier? Das ist ein schöner Anteil. Super, danke. Das mit dem Katzenbild kann ich direkt erledigen. Gut, gut. Ich will da nur ganz kurz ein paar Worte zu sagen. Es ist Absicht, dass Kitty hier hinter einer Regenbogenflagge steht. Ich war am Überlegen, ob ich einen politischen Teil mit in den Vortrag reinbringe, habe mich dagegen entschieden. Ich wollte nur sagen, die Angriffe auf queere Personen, Transpersonen und ja, alles, was dazugehört, haben in letzter Zeit wieder ein bisschen zugenommen. Und bitte passt einfach auf euch auf. Es wäre schade, wenn irgendjemandem was passiert. CSDs werden aktuell wieder eingeschränkt. Ja, passt auf euch auf und ja. Gut, dann nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Elia alias Kopfkrieg, bin in der Binary Kitchen in Regensburg beheimatet. Wer da mal vorbeischauen möchte, das ist ein ziemlich cooler Hackspace, kann ich sehr empfehlen. Habe auch einen kleinen Blog, der ist semi-maintained. Ich glaube, die letzten beiden Artikel waren von der GPN letztes Jahr und ein Artikel zum SBGG. Und ich mache beruflich irgendwas mit Daten. Habe 2008, 2009 angefangen mit neuronalen Netzen, mit KI, mit selbstlernenden Algorithmen. Also was man also tut, wenn man Zeit hat und einem langweilig ist. Mache seit 2019 auch beruflich, offizielle Jobbezeichnung ist Data Analyst. Praktisch mache ich halt irgendwelche KI-Systeme. Habe da 2024 auch einen Vortrag auf der GPN gehalten. Mit dem wunderbaren Titel Qualitätskontrolle mittels KI/ML. Unterscheidet sich stark von dem, was wir heute tun werden. Qualitätskontrolle funktioniert tatsächlich auch sehr gut mit kleinen KI-Modellen, aber macht halt, also seien wir ehrlich, macht nicht ganz so viel Spaß wie ein Small Language Model. Dann die Frage, was ist ein Small Language Model denn überhaupt? Hört sich jetzt doof an, ne? Aber es ist halt ein kleines Large Language Model. Also, gibt da auch gar nicht so viel Unterschied. Der Fokus ist ein bisschen reduziert. Die können ein bisschen weniger an Fähigkeiten, einfach aufgrund der Größe. Also man versucht schon irgendwie die gleiche Menge an Fähigkeiten in einem kleineren Modell unterzubringen. Praktisch funktioniert es nicht, weil die Modelle halt an Kapazitätslimit stoßen. Ein kleines, also ein Small Language Model hat auch nur ein paar Millionen bis wenige Milliarden Parameter. Cutoff ist so ungefähr 10 Milliarden Parameter. Es gibt keine richtig gute Definition davon. Das ist halt, was man auf Wikipedia oder von IBM oder anderen Firmen, die sich damit befassen, so hört. Während LLMs im Gegensatz dazu ein paar Milliarden Parameter haben, teilweise auch in den Millionenbereich rein. Also da kann ein Modell auch gern mal ein paar Terabyte an Daten haben. Während ein Small Language Model halt irgendwo langsam so bei 5 bis 10 Gigabyte Schluss ist. Genau. Wieso wollen wir das überhaupt lokal haben? Lokal ganz einfach, weil ja, es läuft halt auf meinem Gerät mit meinen Daten, ohne Gefahr, dass es irgendwo Daten liegt, die vielleicht zweckentfremdet werden, die, keine Ahnung, als Trainingsdaten missbraucht werden. Meta hatte da vor kurzem einen Vorfall. Die haben eine KI vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das auf Instagram oder Facebook war. Und Leute haben halt mit der KI interagiert und haben anscheinend nicht verstanden, dass Teile der KI die Daten veröffentlicht. Das heißt, man kann da wunderbar in höchst privaten Daten rumsurfen von Leuten, die halt einfach sehr intime Fragen der KI gestellt haben. Das kann einem halt nicht passieren, wenn man den ganzen Spaß lokal hat. Also, das ist für mich ein No-Brainer. Ich hoffe, das reicht das Argument aus. Wenn man mit KI rumspielen möchte und lokal nicht möglich ist, weil die Hardware nicht ausreicht, weil die Modelle nicht gut genug sind, weil, keine Ahnung, warum auch immer. Es gibt Duck.ai, da stehen die gleiche Firma dahinter, die DuckDuckGo macht. Die versuchen den ganzen Spaß ein bisschen zu anonymisieren. Ist nicht perfekt, aber besser, als wenn man direkt irgendwie zu ChatGPT und Ähnlichem läuft. Es gibt eine französische Firma, Mistral.ai, die ich auch empfehlen kann. Steht halt unter europäischem Datenschutzrecht, macht Dinge für uns auch ein bisschen angenehmer. Jo. Ich würde allerdings bei Services keine privaten Daten reinlegen, weil halt immer noch die Gefahr besteht, dass die gehackt werden, dass Daten nach außen fließen, das übliche eben. Noch ein bisschen zu den Begrifflichkeiten. Also ein LLM ist ein Large Language Model, das hatten wir schon. Ein SLM ist ein Small Language Model. Die Modelle, die wir hauptsächlich betrachten, haben Texteingabe und Textausgabe. Es gibt aber auch multimodale Modelle. Die können halt neben Text noch andere Dinge. Da gibt es zwei Sonderformen. Das eine ist ein Vision Language Model. Da werde ich A2 vorstellen. Da kann man Bilder und Text reinschieben und bekommt Text raus. Und omnimodale Modelle, die effektiv alles können. Alles bedeutet in dem Fall, man kann da Text reinschieben, man kann Bilder reinschieben, man kann Sprache reinschieben und dann hört es aber eigentlich auch schon wieder auf. Genau. Neben multimodal gibt es dann noch multilingual. Die meisten Modelle sprechen entweder Englisch oder aufgrund der Herkunft Chinesisch. Wenn ihr ein Modell auswählt, nehmt eins, was multilingual ist. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Modelle, die mehr Sprachen können, deutlich besser sind als Modelle, die nur auf eine einzige Sprache trainiert worden sind. Und größer ist halt auch nicht immer besser. Als ich mit dem ganzen Spaß angefangen habe zu ChatGPT gab es damals noch gar nicht, oh mein Gott, ich werde alt. GPT-2 mit, ich weiß gar nicht, 135 Millionen Parameter, also langweilig. Das war damals relativ neu, relativ cool, aber im Vergleich zu heutigen Modellen einfach relativer Mist. Und wir haben mittlerweile Small Language Models, die in einzelnen Benchmarks, also nicht durchgehend durch alles, aber halt in einzelnen Bereichen, durchaus größere Modelle schlagen. Und mit größeren Modellen meine ich jetzt nicht, dass ein kleines Modell mit 5 Milliarden Parametern ein größeres Modell mit 15 Milliarden Parametern schlägt, sondern ich meine, wir haben kleine Modelle mit 4 Milliarden Parametern, die auch durchaus Modelle mit 200 Milliarden Parametern schlagen. Wir haben da enorme Fortschritte gemacht, wie man Modelle trainiert, wie man da Trainingsdaten reinbekommt. Ja, deswegen, ich kann kleine Modelle sehr empfehlen, aber das werden wir jetzt dann sowieso gleich sehen. Bezüglich der Hardware, ich weiß, enttäuschend, kein Katzenbild, ne? Bezüglich der Hardware, ich habe hier ein kleines Laptop, das ist ein ThinkPad X13, ist jetzt irgendwie 2 Jahre alt, läuft mit dem Fedora 32, hat irgend so einen Intel Core i5 drin. mit 4 Performance-Kernen und 8 Efficiency-Kernen, 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist eine ziemlich langweilige Ausstattung. Ich vermute fast, dass die meisten von euch deutlich bessere Laptops haben. Privat habe ich zudem noch so ein kleines Google Pixel 6a. Ist jetzt irgendwie, ich glaube, 3 Jahre alt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Läuft mit Android 16. Hat einen Google Tensor G1 drin. Der Prozessor ist absolute Mittelklasse. Also war damals schon, mittlerweile ist meh. Und schlappe 6 GB Arbeitsspeicher. Und trotzdem reicht die Hardware vollkommen aus, um darauf kleine Modelle laufen zu lassen. Und also kleine Modelle, die auch tatsächlich Spaß machen, Sinn ergeben. Keine Modelle, die jetzt einfach nur Blödsinn verzapfen. Damit bräuchten wir uns gar nicht beschäftigen, das wäre langweilig. Wenn ihr Hardware habt oder Empfehlungen braucht, grundsätzlich neue Hardware ist besser als alte Hardware. Ja, einfach aus dem Grund, ihr könnt, keine Ahnung, sagen wir vor 10 Jahren habt ihr einen wahnsinnig leistungsstarken Server gekauft mit irgendeinem Intel Xeon Prozessor und das ist alles nett. Technik entwickelt sich allerdings weiter. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Instruktionssätze, die halt optimiert sind für KI-Modelle. Wir haben deutlich höhere Speicherbandbreiten, die sind entscheidend. Also wenn ihr irgendwie alte Hardware habt mit DDR2 oder DDR3 Arbeitsspeicher, kann man machen, würde ich nicht empfehlen. Man will irgendwie neuere Hardware-Generation haben. Ganz wichtig ist Arbeitsspeicher. Modelle sind relativ groß. Effektiv ist entscheidend, wie viel RAM und noch mehr RAM man hat. Wenn man keinen RAM haben sollte, gibt es im Zweifel so Hilfslösungen wie ZRAM. Die komprimieren effektiv den Arbeitsspeicher. Fedora macht standardmäßig. Ich glaube, bei Ubuntu ist es relativ einfach einstellbar. Sollte man tun. Also hat auch wirklich eine großartige Nachteile, deswegen kann man es einfach aktivieren. Für GPUs gilt im Prinzip das Gleiche. Man möchte VRAM haben ohne Ende. Problem ist, im Consumer-Bereich eine Grafikkarte zu finden mit ordentlich VRAM in bezahlbar, kann man komplett vergessen. Das ist auch so ein Ding von am besten wäre es, man hätte eine NPU, also tatsächlich eine Neural Processing Unit, die effektiv dafür da ist, um KI-Modelle zu berechnen. Für Inference. Die bekommt man als Consumer aber eher schwierig und wenn man die bekommt, sind die für das, was wir machen, nicht geeignet. Das nächstbeste wäre, man kauft sich eine GPU. GPU kostet wie gesagt Geld, gerade im Consumer-Bereich. Eine GPU zu finden mit ordentlich VRAM ist echt schwierig. Und deswegen machen wir den ganzen Spaß auf der CPU heute. Es macht Spaß, es funktioniert, es ist aber nicht wirklich effizient. Also, ja. Bei GPUs auch der Hinweis: Nvidia ist da am einfachsten. Also, wenn man sich eine RTX 3060 oder eine RTX 3090 holt, die haben ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Anwendungsfall. Wenn man die nicht bekommen sollte, kann man nur zu AMD greifen, die werden auch noch relativ gut unterstützt. Falls man eine integrierte Intel-Grafikkarte hat, so wie ich, vergesst es einfach. Also es geht, aber der Aufwand dafür ist, ich kann es nicht empfehlen. Kauft euch eine billige Nvidia-Grafikkarte, das ist tatsächlich in dem Fall am einfachsten, auch wenn ich kein Fan von Nvidia bin, aber naja. Gut. Ich glaube, damit haben wir zumindest Hardware-Grundlagen soweit abgedeckt. Dann ist die nächste Frage, wie bekommen wir den Spaß jetzt zum Laufen? Es gibt da ein Softwareprojekt, das nennt sich Olama. Läuft, wie man auf dem Bild erkennen kann, in einem Container. Also wieso will man Olama verwenden? Olama bietet die Olama API an. Und die ist sehr praktisch, weil es gibt wahnsinnig viele Extensions, Plugins, Integrationen, sonstigen Schrott für alle möglichen Softwareprojekte. Sprich, wenn man einen Olama-Server einmal am Laufen hat, kann man den für zig Dinge missbrauchen. Das ist großartig. Da komme ich auch später nochmal dazu, was man da alles zum Beispiel tun kann. Es verwendet im Hintergrund Llama.cpp. Wenn ihr die Olama-API nicht braucht, wäre es tatsächlich deutlich effizienter, direkt auf Llama.cpp zu setzen. Weil unterstützt unter anderem Intel-Grafikkarten, was Olama halt nicht macht. Und die Performance bei Olama ist halt eher so mittelmäßig. Also ihr bekommt damit die Modelle zu laufen, das macht Spaß, wie gesagt. Ihr bekommt aber halt nur eine mittelmäßige Anzahl an Token pro Sekunde raus, während Llama.cpp teilweise einfach 30-50% mehr rausholt auf der gleichen Hardware. Deswegen kann man es als Alternative verwenden. Man kann auch zu Projekten wie VLLM greifen, tun effektiv genau das Gleiche. wenn man da Zeit und Lust hat, kann man sich gerne einlesen, das durchprobieren. Die funktionieren alle relativ ähnlich. Und auch alle mit den gleichen Modellen. Also von daher, einziger Unterschied, wie gesagt, ist die API, die man halt vielleicht haben möchte. Genau. OLAMA zum Laufen bringen ist tatsächlich trivial. Das ist alles, was man braucht. Ihr braucht ein Terminal, einen Linux-Laptop, Podman oder Docker. An der Stelle ganz kurz, ich werde die Folien nachher noch online stellen. Ihr könnt euch da durchklicken. In den Folien ist genügend Info enthalten, damit ihr das 1:1 auf dem Laptop einfach nachmachen könnt. Also effektiv gibt man Podman oder Docker Run ein, holt sich halt OLAMA, dann ein Podman exec -it und so weiter mit hinten dem LAMA 3.23b. Da habe ich gesagt, das soll doch bitte ein LAMA 3.2 Modell mit 3 Milliarden Parametern sich holen. Und ja, dann kann man Text schreiben. Ich habe da einmal Hi geschrieben, es ist geantwortet worden mit Hey, how it's going? Und dann kommt ein bisschen Text. Und ganz am Ende kann man einfach ein /spy eingeben. Das Programm beendet sich darauf auch wieder. Man kann den Container stoppen und einmal entfernen und das war's. Also wirklich trivial. Einzige, was nicht ganz klar ist, wieso habe ich hier LAMA 3.2.3b verwendet oder und nicht irgendein anderes Modell und vor allem, woher weiß ich, welche Modelle ich brauche? Da kommen wir jetzt gleich dazu. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man OLAMA verwendet, gibt es nämlich die OLAMA Library. Link steht oben mit drin. Man will es vielleicht auch nach den neuesten Modellen sortieren. In dem Fall haben wir Magistral, das ist von der französischen Firma Mistral AI, wie gesagt. Ist leider ein Modell mit 24 Milliarden Parametern. Das ist technisch gesehen kein Small Language Model mehr. Wer die Rechenleistung hat, sollte es aber auch mal ausprobieren, weil an sich ist es ziemlich cool. Destral kenne ich nicht. Und das Qwen25VL, was da unten noch steht, werde ich nachher mal kurz zeigen. Es ist ein relativ kleines Modell, es kann Bilder verarbeiten, ist ziemlich cool. Nachteil bei Qwen ist es von der Alibaba Cloud. Die gehören zur Alibaba Group. Das ist ein chinesisches Unternehmen. Das hat lustige Implikationen. nicht, dass die US-Modelle besser wären, aber ja. So, wir waren, ich muss mal kurz zurückspringen, aber beim Terminal. Wem ein Terminal reicht, hat damit effektiv alles. Das Ding ist nur, ein Terminal ist nicht schön, man kann keine Bilder reinschieben, man kann keine Webseiten verarbeiten, keine PDF-Dateien. Das, also zum Chatten ganz nett, aber da fehlt noch ein bisschen was. Deswegen gibt es wieder in einem Container OLAMA mit Open Web UI. Open Web UI, da wird es jetzt schwierig. Ich hatte mir das Ziel gesetzt, einen Vortrag zu machen, der komplett auf freier Software basiert. Open Web UI hat vor ein paar Wochen die Lizenz geändert und das war ein bisschen zu kurzfristig, dass ich eine neue Software suche. Es ist eine abgewandelte BSD3-Lizenz oder sowas in die Richtung. Es ist technisch gesehen noch irgendwie Open Source, aber entspricht nicht der Free and Open Source Software Definition. Genau. Das nur als Hinweis. Ich würde die Oberfläche trotzdem empfehlen, weil die extrem viel kann und ja, ist jetzt nicht perfekt von der Lizenz, aber tut. Ist auch sehr trivial. Wir brauchen ausnahmsweise ein bisschen mehr als ein Terminal. Ja, wobei eigentlich kann man alles im Terminal machen. Wir erstellen uns einen Ordner, den kann man zum Beispiel OLAMA nennen. Da schiebt man dieses Docker-Compose-File rein, was einmal OLAMA als Service und einmal WebUI als Container enthält. Macht ein Docker oder Podman Compose Pull, zieht sich die Daten einmal runter. Das müssten, ich glaube, so knapp 2 GB sein. In Summe macht ein Podman oder Docker Compose ab. Dann wartet man sehr geduldig. Die Software braucht ein bisschen, also OLAMA läuft innerhalb von Sekunden, Open Web UI braucht beim ersten Start ein paar Minuten, dann nicht verunsichern lassen, bis der ganze Spaß mal hochgefahren ist, das zieht im Hintergrund noch ein paar Daten runter und dann kann man im Browser auf Localhost Port 8080 gehen und hat eine Oberfläche. Beim ersten Start darf man sich einen Account klicken und wenn man dann mal drin ist, sieht es ungefähr so aus. Man hat links einen Workspace. Ich habe da schon ein paar Sachen gemacht, also ich habe ein bisschen rumgespielt, wie man sieht. Die Texte, die da stehen, also auch das Catlang Back on Couch oder Write Me a Python Function oder Tech Insights, generiert die Software automatisch. Oben kann ich eigentlich auf den Bildschirm hier rübergehen. Kann ich. Ha. Hier oben steht das Modell, was ausgewählt ist. Ich habe da ein Qwen 3 mit 1,7 Milliarden Parametern gerade als Default. Man hat auch die Möglichkeit, einen Code-Interpret zu starten. Man kann eine Web-Search machen, wobei die Web-Search ist ein bisschen kaputt aus meiner Sicht. Genau. Wir haben da aber jetzt eigentlich noch kein Modell drin. Da komme ich später dazu. Man kann über die Olama-Library hier Modelle runterziehen. Man ist damit aber ein bisschen eingeschränkt. Und vor allem haben wir ein klitzekleines Problemchen. Angenommen, man möchte den ganzen Spaß am Smartphone haben. Und ja, überraschter Blick, das geht am Smartphone. Es gibt Chatter-UI-Software. Chatter-UI bietet nicht die Möglichkeit, ein Modell einfach runterzuladen, sondern man muss es irgendwie anderweitig herunterladen, aufs Smartphone rüberbringen, dann importieren und dann kann man damit Spaß haben. Das kann man prinzipiell auch in Open-Web-UI machen, man muss halt wissen, wie. Aber deswegen ja der Vortrag. Chatter-UI, ich habe da einen Link mit reingeworfen. Ganz am Anfang hat man eine relativ leere Ansicht, also es fängt hier links an, wo effektiv nichts steht. Das ist am Anfang ein bisschen überfordernd. Man muss dann nämlich rechts oben erstmal einen neuen Character zusammenklicken und den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne meine kleinen KI-Modelle immer Tiny Thought. Man kann eine Beschreibung eingeben, also in dem Fall ist es ein Helpful Assistant, mit der kurze Antworten geben soll. Man kann denen Anweisungen geben, man kann denen auch sagen, wie sie es formatieren sollen. Man kann denen effektiv auch sagen, dass sie ein Rollenspiel machen sollen und keine Ahnung, wie Shakespeare schreiben. Das ist, ja. Genau, wenn man den Character erstellt hat, kann man auf Speichern klicken. Dann kommt man wieder auf den Übersichtsscreen und da muss man dann noch Modelle reinladen. Das wird der Teil, der jetzt uns gleich 5-6 Folien kosten wird. Modelle sind nicht ganz so trivial. Ich habe mich hier für ein Qwen 3.0.6b entschieden. Habe ich aus dem Grund gemacht, weil das Hotel-WLAN ziemlich scheiße war und das ist das kleinste Modell, was ich kenne, was funktioniert. Genau, wenn man das hat, gibt es hier rechts einen Startbutton, der jetzt auf Stopp steht. Man muss die Modelle händisch laden, damit die einmal im Arbeitsspeicher drin sind. Und wenn man das tut, kann man damit ganz normal chatten, genauso über, also effektiv das gleiche wie beim Terminal oder Open Web UI. Das heißt, der Assistant begrüßt mich in dem Fall auch wieder mit "Ups, hey, how can I help?" Und ich habe einfach mal Hi geschrieben. Und im Vergleich zum vorherigen Beispiel im Terminal haben wir hier einen Thought Process. Dieses Modell kann denken. Denken in Anführungszeichen. Es ist ganz lustig, es hat sich gezeigt, dass wenn Modelle so einen Denkprozess mit drin haben, deutlich bessere Ergebnisse liefern. Das heißt, es ergibt schon Sinn, tatsächlich auch solche Modelle zu verwenden. Und man hat, also den Denkprozess kann man, ist standardmäßig ausgeblendet, ist auch in Open Web UI standardmäßig ausgeblendet, per Klick kann man es eben einblenden lassen. Und effektiv möchte man nur unten die Ausgabe haben. Was nett ist, standardmäßig wird hier auch angezeigt, mit wie vielen Token pro Sekunde Text generiert worden ist und wie schnell der Prompt verarbeitet worden ist. Meine persönliche Grundregel ist so, ab 10 Token pro Sekunde machen Modelle Spaß. Alles drunter ist langweilig, insbesondere wenn man ADHS hat, weil man halt ständig auf eine Antwort wartet. Nicht, dass Menschen hiervon betroffen wären. Ja, genau, niemals. Genau, die 15 Token pro Sekunde sind ganz gut, damit kann man arbeiten, ist aber auch entsprechend kleines Modell, das hat ein paar Fehler. Man sieht, ich habe hier oben in dem Hi und Doppelpunkt 3 eine Nachricht geschrieben und es ist hier als Hashtag 3 implementiert worden, erkannt worden, genauso wie hier unten oder hier unten. Also die Modelle kommen halt schon in ihre Limits. Das ist, wie gesagt, das kleinste Modell, was halbwegs brauchbar ist, aber vielleicht nicht für direkte Interaktion, sondern eher für Dinge wie fasse mir einen Text zusammen. Da sind die deutlich besser. Gut. Kommen wir zu dem schwierigen Teil, Modelle auswählen. Also angenommen, man hat eine Katze, möchte aber eine andere Katze, Modelle. Da wird es jetzt lustig. Es gibt eine Website, die ist effektiv GitHub für Modelle, nennt sich Hugging Face. Sollte man kennen, Link ist auf der Folie. Und da wird es interessant, weil es ist effektiv ein, ihr könnt wählen zwischen China und USA. Also das ist ein bisschen traurig. Die Qwen-Modelle, die ich aktuell gerne verwende, kommen halt von der Alibaba Cloud, ist eine Tochterfirma der Alibaba Group und ist halt ein chinesisches Unternehmen. Gemma-Modelle sind auch recht schön, können auch Bilder verarbeiten, genauso wie die Qwen-Modelle oder zumindest ein paar der Qwen-Modelle. Problem ist, es hat von Google aus USA. DeepSeek hat sich vor ein paar Monaten auch einen ziemlichen Namen gemacht. Ist wiederum eine chinesische Firma. Meta bringt die Llama-Modelle heraus. Die sind zumindest letztes Jahr auch noch echt verdammt gut gewesen. Leider haben die keine neuen kleinen Modelle mehr released. Also die releasen schon Modelle, aber leider nur große Modelle, die man auf Consumer-Hardware effektiv nicht laufen lassen kann. Microsoft hat die Phi-Modelle noch und dann gibt es halt noch in Frankreich Mistral AI mit Mistral und Magistral. Blöderweise sind es auch eher größere Modelle. Das heißt, Dinge, die ich persönlich einsetze, sind Qwen, Gemma und Llama. Genau. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Wenn man jetzt ein Gemma 3 Modell nimmt, man erinnert sich, das ist von Google, und fragt über historische Ereignisse am Tiananmen Square, dann bekommt man eine relativ lange Antwort, also das geht auch nur ewig lang weiter, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Event alle kennt, das ist 1989 passiert. Da sind ein paar tausend Menschen gestorben, es gab Studentenproteste, es gab Panzer im Inland, das ist eskaliert wie blöd. Das Modell von Google gibt hier auch eine entsprechende Antwort, das Modell von Alibaba nicht. Also es wird hier schon mal auch das Massaker erwähnt. Ja, wo ist denn jetzt meine Maus schon wieder? Oh. Also hier. Aber es sind so Dinge wie, ja, man muss hier ein bisschen aufpassen mit der historischen Genauigkeit und dem Respekt für den Kontext, blablabla, etc. Und man verheimlicht dort tatsächlich ein paar Dinge. Kann einem bei amerikanischen Modellen genauso passieren, wenn es halt um amerikanische Themen geht. Kann einem auch bei europäischen Modellen passieren. Ja, da muss man leider ein bisschen aufpassen. Genau, wir waren bei Modellen. Es gibt Modelle, die sind nicht MoE, also sogenannte Deep-Modelle. Und MoE-Modelle sind Mixture of Experts. Stammt teilweise von der gleichen Firma. Der Unterschied ist, wenn ich ein Anführungszeichen normales Modell habe, weil das sind halt die überwiegende Anzahl der Modelle, dann habe ich ein nicht non-MoE-Modell, wie zum Beispiel das Qwen 3 oder Gemma 3. Da ist es so, grundsätzlich sind da alle Parameter immer aktiv. Also wenn ich da ein Modell habe mit 4 Milliarden Parameter, habe ich in jedem Durchgang 4 Milliarden Parameter aktiv. Versus Qwen 3 30B A3W, wo ich halt ein Modell habe mit 30 Milliarden Parametern, aber wenn es läuft, sind da nur 3 Milliarden Parameter aktiv. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man sagt, ich möchte ein größeres Modell haben, meine Hardware kann das eigentlich aber nicht darstellen. Wir hatten vorhin schon das Ding mit Reasoning-Thinking Models. Gemma 3 denkt nicht nach, Qwen 3 denkt nach. Die Modelle, die nachdenken, in Anführungszeichen wie gesagt, sind von der Qualität her in der Regel besser. Qwen 3 hat auch den Vorteil, man kann Thinking einfach deaktivieren, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht warten, bis das Modell einmal alles näher durchgedacht hat, sondern einfach nur eine Ausgabe möchte. Und dann gibt es noch Sachen wie Tool Use. Also brauche ich ein Modell, was jetzt nur Text und Bilder verarbeitet, oder will ich ein Modell, was ich zum Beispiel in Smart Home integrieren kann, was dann aber die Fähigkeit hat, meine Beleuchtung anzusteuern. Dann muss es aber Tool Use unterstützen. Und das tun nicht alle Modelle, wobei ich glaube, die neueren tun es mittlerweile eh fast alle. Also nicht so schlimm. Und dann noch die Frage wegen Quantisierung. Meine Güte. Modelle sind früher standardmäßig mit einem Floating Point 32 entwickelt worden. Sprich, pro Parameter hatte man 4 Byte an Daten. Das ist ineffizient. Man hat dann ein Brain-Float-Format entwickelt, was nur noch 2 Byte braucht. Man könnte einfach Floating Point 16 verwenden oder wir quantisieren den ganzen Spaß einfach runter auf 8-Bit. Wir können da 7-Bit, 6, 5 oder 4-Bit verwenden. Technisch gesehen gibt es auch Modelle, die mittlerweile auf einem Bit funktionieren. In der Praxis hat sich gezeigt, man möchte mindestens 4-Bit pro Parameter. Das Schöne ist, wenn ich ein Modell habe mit 1 Milliarde Parameter, hätte ich halt bei FP32 irgendwie ein Modell, was 4 GB groß ist, braucht dementsprechend 4 GB Arbeitsspeicher und muss jedes Mal, wenn ich das Modell verwende, halt 4 GB Daten wie blöd hin und her schieben. Wenn ich das quantisiere und nur 4 Bit pro Parameter habe, ist das Modell halt effektiv nur noch 500 MB groß und läuft deutlich schneller und effizienter. Und natürlich hat man ein bisschen Probleme dann, weil die Genauigkeit nicht ganz so gut ist, aber die Performance ist deutlich besser. Dementsprechend hat sich das etabliert, dass man irgendeine Quantisierung auf 4-Bit vornimmt. Da gibt es wiederum Unterschiede, welche Quantisierung. Es gibt die Legacy Quant, wo man einfach hergegangen ist, hat Floating Point 32 oder halt 16 runtergerechnet auf 4-Bit. Funktioniert, ist sehr schnell, ist sehr effizient, aber die Qualität der Ausgabe ist eher so mittelmäßig. Es gibt die K-Quants, die sind deutlich besser, das ist so der aktuelle Standard, und es gibt die I-Quants. Letztere sind von der Qualität her besser, weil das Quantisierungsverfahren besser ist. Problem ist, sie sind weniger performant, ist vor allem wichtig, wenn man irgendwie auf dem Handy rumspielen möchte. Weil da habe ich lieber mehr Performance dafür. Mein Gott, das Modell manchmal vielleicht ein bisschen falsch. Ihr müsst mich ganz kurz entschuldigen, brauche ein Taschentuch. Sorry für die Unterbrechung. Gut, genau, man braucht eine Quantisierung. Und dann geht man auf hackingface.co, möchte ein Modell auswählen und wird erstmal komplett erschlagen. Man hat hier nämlich verschiedene Modelle in verschiedenen Quantisierungen zur Auswahl. Als Tipp, ihr möchtet ein GGUF-Format. Standardmäßig gibt es Modelle im Safe-Tensors-Format, ist für uns aber irrelevant. GGUF-Format hat alles drin, was man braucht, das Modell inklusive der Anweisungen, wie es funktioniert, und Software wie Olama, OpenWebUI und auch ChatUI können damit einfach am besten umgehen. Man wird dann auf Hugging Face auf zwei Accounts stoßen, Anslos und Bartowski. Das sind zwei Personen-Gruppierungen, die effektiv für jedes aktuelle Modell GGUF-Modelle anbieten, in jeglicher Quantisierung. Also man kann sich da durchprobieren. Man sieht hier, die bieten das im Brainfloat 16 Format an in dem Fall. Wir könnten I-Quants verwenden, weiter unten sind die normalen K-Quants, K-Quants, genau. Daneben stehen dann immer die Größen. Wie gesagt, Quantisierung von 4-Bit oder höher ist empfehlenswert, weil wir wollen keinen Floating Point haben, weil einfach ineffizient. Und wenn man sich dann endlich mal da durchgeklickt hat, bekommt man endlich ein Modell. Sieht dann zum Beispiel so aus. Ich habe hier ein Gamma 3, 4B ET, Q4KM, GQF. Es ist ein Google Gamma 3. Das 4B steht für 4 Milliarden Parameter. 4 Milliarden Parameter bei einer Quantisierung von 4-Bit dürft effektiv nur ungefähr 2 GB groß sein, das kommt auch hin. Das ET steht für Instruction Model. Es ist nämlich so, es gibt verschiedenste Modelle. Man hat immer so Basismodelle, darauf aufbauend halt Instruction Models, und es gibt noch Embedding-Modelle. Wenn ihr mit Modellen chatten wollt, dann möchtet ihr zwingend die Instruction Models haben. Alles andere produziert einfach keinen ordentlichen Output. Die sind dafür auch nicht gedacht. Dann ist, wie gesagt, die Quantisierung angegeben. Das Q4KM-Quantisierung ist so das Standardformat, was zum Beispiel Olama meistens verwendet. Nicht immer, aber immer, also ziemlich häufig. Und es ist ein GGUF-Modell. So. Es gibt eine Handvoll Modelle, die man mal durchprobieren kann. Wir haben hier zum Beispiel Llama 3.1 und 3.2. Die DeepSeek-Modelle sind ganz lustig. Die Qwen-Modelle sind ganz empfehlenswert. Und die letzten beiden, Qwen 2.5 VL und Gamma 3, bieten halt beide die Möglichkeit, dass man Bilder reinschiebt. Genau. Und nachdem ich euch jetzt mit Infos erschlagen habe, kommen wir endlich zum interessanten und lustigen Teil. Nämlich, have fun! Ich habe jetzt ein paar Screenshots von OpenWebUI mit dabei. OpenWebUI kann, wie gesagt, Text verarbeiten, Bilder verarbeiten, kann Webseiten verarbeiten, man kann Dateien reinschieben, ist super. Ich kann hier links oben, Moment, so. Hier oben habe ich wieder mein Modell ausgewählt, kann da einfach ein Bild reinladen von meiner Katze, kann das Modell fragen, was siehst du, und ich bekomme eine schöne Antwort. Die Antwort hängt auch vom Modell ab. Jedes Modell ist ein bisschen anders, was Ausgabe angeht, was die Formatierung angeht. Ich glaube, da habe ich eh noch ein Beispiel dazu. Ich kann, wie gesagt, auch Webseiten eingeben. Ich habe Webseiten, gibt mir eine, die man eine Raute macht. Dahinter halt HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash und dann die URL. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, extrahiere mir doch von meiner eigenen Webseite bitte mal ganz kurz meinen Matrix-Kontakt, und das funktioniert auch sehr gut. Also ist soweit auch richtig. Ich kann auch PDFs reinladen, wie zum Beispiel das PDF vom Organspendeausweis und fragen, hey, kann ich im Organspendeausweis eigentlich jetzt doch irgendwie Gewebe ausschließen? Und ja, das beantwortet dann auch Fragen, die im PDF drinstehen. Klitzekleines Problemchen. Die Modelle sind, was Kontextlänge betrifft, alle ein bisschen begrenzt. Das heißt, PDF reinlagern, wie das vom Organspendeausweis, was effektiv eine Seite ist, ist kein Problem. Ein PDF reinladen, wie, keine Ahnung, das SPGG mit ein paar hundert Seiten, schlechte Idee. Können die Modelle einfach nicht verarbeiten, das sind viel zu viele Daten. Dafür gibt es dann andere Ansätze, das ist aber ein bisschen komplizierter. Man kann dann auch herumspielen, man kann am System Prompt herumspielen. Jedes Modell hat einen System Prompt. Da steht effektiv drin, was das Modell ist, was es tut, wie es zu antworten hat und ist für gewöhnlich vorgegeben von den Leuten, die Modelle erstellen. Den kann man aber natürlich ändern, was halt dazu führt, dass ich das Modell auch beliebige Daten ausgeben kann, lassen kann, in beliebiger Formatierung, wie ich gerade lustig bin. Wenn ich am System Prompt nicht herumspielen möchte, weil meistens fasse ich den ja nicht an, kann man einfach am User Prompt herumspielen. Ich kann verschiedenste Formulierungen ausprobieren, ich kann dann auch hergehen, das unterstützen sowohl Open Web UI als auch Chatter UI und Daten in mich selbst einspielen. Also ich kann dem Modell zum Beispiel sagen, hey, ich bin Elia, ich bin Sans, ich habe eine Katze zu Hause und keine Ahnung, was noch alles. Und die Modelle gehen darauf dann auch ein. Macht da deutlich mehr Spaß, ist ein bisschen personalisierter. Und effektiv kann man da Roleplay machen. Also wenn man Bock hat, dass das Modell, keine Ahnung, wir waren vorhin bei Shakespeare imitiert, dann warum denn nicht? Also geht alles. Muss man dem Modell nur sagen. Die Modelle, wie gesagt, haben über den System Prompt für gewöhnlich eine, und auch über das Training, eine gewisse Ausgabe und Formatierung vorgegeben, aber die kann man halt anpassen. Das Blöde ist, man muss lernen, wie man den Modellen sagt, dass man das anders haben möchte. Weil ich kann dem Modell zum Beispiel sagen, ich möchte Code generieren und dann liefert es mir auch einen Code und schießt einen Haufen Erklärungen und Kommentare dazu, die mich gar nicht interessieren. Und dann kann ich dem Modell auch sagen, hey, ich will nur den Code, keine Kommentare. Es gibt Modelle, die verstehen das, es gibt Modelle, die verstehen es nicht. Da muss man ein bisschen rumspielen. Also tatsächlich einfach ausprobieren. Open Web UI bietet dafür auch eine schöne Funktion. Man kann den Prompt nehmen, kann den einfach editieren, nochmal abschicken und kann da einfach durchprobieren, wie man lustig ist, auch mit unterschiedlichen Modellen. Genau. Soweit zum spaßigen Teil. Das ist, also ich kann es einfach nur empfehlen, sich den ganzen Spaß mal zu installieren und einfach rumzuprobieren. Es gibt, vollkommen überraschend und jetzt geschockt schauen bitte, Kritik. Wir hatten es eben schon von, ich kann Code generieren lassen. Ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, schreib mir noch eine Python-Funktion, die die Zahlen von 0 bis n addiert. Also eine Summenfunktion, die ist relativ einfach. Und dann schreibt mir das auch eine Summenfunktion. Ich habe in dem Fall sogar dazu geschrieben, ich will keine Kommentare haben. Hat das Modell auch gut gemacht, ne? Und iteriert da halt einmal einfach drüber und berechnet darüber die Summe. Das kann man tun, das funktioniert, aber die Laufzeit ist halt scheiße. Also die Mathematiker und hoffentlich auch Informatiker unter uns werden sich da einen Kopf schlagen, weil das ist einfach ineffizient. Jetzt kommt das Beste, das machen heutige Modelle nicht automatisch. Man kann denen sagen, hey, optimier doch bitte die Laufzeit. Also ich kann eine Summenfunktion in konstanter Laufzeit implementieren. Hier habe ich dem einfach gesagt, implementiere es mir einfach in einer konstanten Laufzeit und siehe da, es wirft eine deutlich kürzere Funktion raus, die in konstanter Laufzeit läuft. Und ich frage mich halt, wieso machen Modelle das nicht standardmäßig? Das hier ist ein sehr einfaches Beispiel. Das wird wahrscheinlich nur ein paar Monate dauern und ist so Zeug in Trainingsdaten mit drin, das funktioniert nicht mehr. Wenn man Modelle verwendet, um Code zu erstellen, sollte man sich allerdings fragen, wie gut ist der Code? Also LLMs bilden halt effektiv den Durchschnitt ab an den Trainingsdaten, die sie haben, und der Durchschnitt ist halt in dem Fall einfach nicht gut. Also man muss schon auf einem guten Niveau Software entwickeln können, damit die Modelle tatsächlich helfen. Wenn ich noch keine Ahnung habe von Algorithmen, von Laufzeiten, von wie entwickle ich Software und dann LLM verwende, ist es vielleicht nicht die beste Idee. Und auch wenn LLM Code ausspuckt oder auch Fragen beantwortet mit einer wahnsinnig hohen Konfidenz und man sich denkt, jo, dieses Modell hat recht, nein. Modelle prüfen keine Quellen. Also Modelle arbeiten nicht mal mit Text, Modelle sind Token-Generatoren. Die versuchen, was rauszubringen, was halbwegs plausibel klingt, weil darauf sind sie trainiert. Deswegen grundsätzlich prüfen. Es gibt dann auch noch ein paar lustige Spielereien wie, zähl doch bitte mal, wie viel R sind in Erdbeere? Und wird auch schön beantwortet mit 2 R. Wunderbar. Das ist so ein klassischer Test, den gibt es seit ein, also der wird seit ein paar Monaten durchgeführt. Mittlerweile können es auch die kleinen Modelle, weil mittlerweile ist diese Frage in den Trainingsdaten gelandet. Das Modell zählt, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Modell zählt nicht, wie viele R in Erdbeere drin sind. Dieses Modell hat in den Trainingsdaten drin, wenn die Frage kommt, wie viele R sind in Erdbeere, antwortet mit 2. Kann man einfach überprüfen, indem man ein beliebiges anderes Wort nimmt, in dem Fall perfect. Da 5 R reinhaut, was man üblicherweise mit 3 R schreibt, also wenn man so einen Internetdurchschnitt nimmt. Und auch hier antwortet das Modell mit, ja, perfect schreibt man mit 3 R, weil das sagt der Durchschnitt. Ja, aber nicht hier, das ist falsch. Ich hatte es eben erwähnt, LLMs arbeiten auf Basis von Token. Und das ist lustig, das muss man sich echt merken. Ein LLM arbeitet nicht auf Byte-Basis, zumindest nicht die aktuellen. Die arbeiten nicht mit Text, nicht mit Bildern, sondern mit Token. Ein Token ist einfach eine sehr abstrakte numerische Darstellung. Mein Name ist da sehr lustig, weil Elia ist kein Token. Das E mit Akzent ist ein Token, Lia ist ein Token. Ich habe keine Ahnung, wieso Lia ein Token ist. Mein Name in ganz, also in Summe sind da 2 Token. Und das passiert mit vielen Wörtern, dass die aufgespalten werden. Üblicherweise gibt es ein paar tausend bis 100.000 Token, was ein Modell kann. Und man möchte, alle Zahlen sind ein Token, jeder Buchstabe ist ein Token in verschiedenen Sprachen und Schriftsystemen. Emojis sind für gewöhnlichen Token, aber Modelle verstehen halt irgendwas zwischen 50, vielleicht 200.000 Token. Das heißt, gerade bei kleinen Modellen haben wir das Problem, wenn wir da Emojis reinschieben, kann es sein, dass sie die Emojis nicht kennen. Und dann kann es auch keine Fragen beantworten. Oder wie zum Beispiel im vorherigen Beispiel, es kann hier die R nicht zählen, weil der Trainingsdatensatz sagt, perfect ist halt irgendwie ein Wort mit 3 R. Weil es wird zwar in Token zerlegt, aber Token werden auch nicht ordentlich verarbeitet. Man könnte dieses Problem umgehen, indem man endlich Byte-Level-Modelle erstellt. Es gibt tatsächlich 2, die funktionieren. Die sind, soweit ich weiß, von Meta veröffentlicht worden. Die Mehrheit der Modelle arbeitet aber, wie gesagt, auf Token-Basis. Und dementsprechend passieren da trivialste Fehler. Also auch irgendwie Summen zusammenrechnen zwischen Zahlen. Wenn das irgendwie im ein-, zweistelligen Bereich ist, können Modelle wunderbar rechnen oder auch Formeln auflösen. Also ich kann eine Formel hinklatschen mit, keine Ahnung, 5x minus 8 ist gleich 3 plus 4x. Man kann ihm sagen, macht es bitte Schritt für Schritt, stell mir die Formel um, bring Ergebnis raus, das funktioniert. Wenn ihr das mit komplexeren Formeln macht, funktioniert halt nicht. Jo. Und da sollte man sich dann halt auch fragen, neben den Modellen, also was die schon mal alles nicht können, hatten wir vorhin schon, wer hat denn das Modell überhaupt trainiert? Jede Nation, jede Firma hatte irgendwie einen gewissen BIOS mit drin, auf welchen Daten wurde es trainiert? Die meisten Modelle sind trainiert worden auf irgendwelche Daten aus dem Internet. Und wenn ich sage irgendwelche, meine ich das genauso. Da ist immer halb Wikipedia mit drin und komischerweise Reddit. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam, Reddit damit reinzubringen. Also, ach. Ja. Und natürlich hat zig andere Webseiten. Mittlerweile haben wir das Problem, dass so viele Inhalte von LLMs generiert werden, dass die Daten degradieren und immer schlechter werden. Weil im Gegensatz zum allgemeinen Glauben von LLMs werden immer intelligenter, werden die im Moment immer dümmer. Man umgeht dieses Problem, indem er irgendwann gesagt hat, wir machen Cut-Off aus Internetdaten. Das heißt zum Beispiel Daten aus 2025 landen meistens nicht mehr in den Modellen und verwendet dafür synthetische Daten. Synthetische Daten werden halt auch wieder generiert. Also es ist so ein, ich weiß nicht, ein bisschen Henne-Ei-Problem, wo wir langsam wieder hinkommen. Genau. Dazu antworten LLMs in der Regel sehr positiv, haben gewisse Sprachmuster, also je nach Modell bekomme ich andere Ausgaben. Der Inhalt mag ungefähr gleich sein, die Formatierung ist anders, Sprachmuster ist anders und sie widersprechen nicht. Letzteres finde ich persönlich immer ein bisschen doof, weil wenn ich ein Modell verwende als persönlichen Assistant und möchte tatsächlich ehrliches Feedback, Kritik haben, könnt ihr vergessen. Also die haben halt einen Bias drin, die sind darauf trainiert, positiv zu sein. ChatGPT hat da vor einer Zeit Schlagzeilen gemacht, die hat ein neues Modell veröffentlicht Und das war so positiv, dass sich Leute aufgeregt haben, weil es zu positiv ist. Also dieses Zwang auf positiv sein bei Modellen ist tatsächlich sehr nervig. Man kann da aber mit dem System Prompt und User Prompt herumspielen und dem Modell sehr wohl sagen, hey, sei bitte konstruktiv, widersprich mir bitte, du kannst auch sarkastisch sein, das tun Modelle dann auch, aber man muss sie explizit dazu anweisen. Gerade sarkastische Modelle machen übrigens erstaunlich viel Spaß. Und dann haben wir noch das Problem, ich hatte ja eben gesagt, man schiebt da einen Haufen Daten rein. Die aktuellen Modelle haben mehrere Trainingsphasen, üblicherweise schiebt man da einmal halt so das halbe Internet rein, also inklusive Wikipedia, Reddit und was man halt sonst irgendwie findet. Und dann kommt ein bisschen Feintuning. Bei Feintuning versucht man die ganze Scheiße, die im Internet vielleicht falsch ist, wieder rauszubekommen. Also gerade die ganzen diskriminierenden Sachen, ne? So Sachen wie Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, ein bisschen, naja, auch Rassismus, Antisemitismus, alles was es da halt so gibt, will man nachträglich wieder raustrainieren. Und das, also es ist das mathematische Äquivalent von, ja, hast du fein gemacht, und dann gibt man dem Modell ein bisschen Leckerlis und ein paar Headpads und hofft, dass es beim nächsten Mal besser funktioniert. Und das tun die auch. Leider ist es so, als würde man eine Katze trainieren wollen. Also es funktioniert im Sinne von, wenn ich ein Modell direkt frage, ob ich, nehmen wir mal persönliche Erlebnisse, wenn ich ein Modell frage, ob es cool ist, Transfrauen zu diskriminieren, wird es mir natürlich antworten mit Nein. Aber wenn ich einen längeren Text habe und da kommt es ein bisschen subtiler raus, kann es sein, dass es antwortet mit Ja, natürlich. Weil das Modell an sich nicht versteht, was Diskriminierung ist. Es ist halt drauf trainiert worden, nachträglich auf die Daten halt entsprechend zu antworten. Die LLMs können in dem Sinne auch gebrochen werden. Also man nennt es im Englischen Jailbreak. Ich finde Jailbreak ist ein falscher Begriff, weil Jailbreak, naja, es hört sich an, als müssen wir dafür ein gewisses technisches Verständnis haben, braucht man tatsächlich nicht. Man kann in LLM einfach 30.000 Mal sagen, hey, Rassismus ist cool. Und dann wird es irgendwann tatsächlich einknicken, weil es halt nicht wirklich inhärent Werte hat, die es vertritt. Es sind nur Trainingsdaten, die draufgeworfen worden sind. Dazu hat jedes LLM eine bestimmte Kontextlänge. Früher war das so, nach ein paar tausend Token war meistens Schluss. Das heißt, wenn man da ein halbes Buch reinschiebt, dann vergisst es den kompletten Anfang vom Buch und nur die letzten paar tausend Token oder Wörter in dem Fall sind relevant. Es gibt Modelle, die haben mittlerweile deutlich längere Kontexte, also 32.000 Token, 128.000 Token, Sachen wie ChatGPT dürften einen Millionenbereich gehen. Problem ist aber, die Trainingsverfahren, die wir haben, funktionieren nur auf den ersten paar tausend Token ordentlich. Heißt, wenn ich ein Modell starte, da Text reinschiebe und irgendwelche dämlichen Fragen stelle, wird es die Fragen ordentlich beantworten. Wenn ich da erst ein paar tausend Seiten an Text reinschiebe und dann die Frage stelle, wird es die Frage nicht mehr ordentlich beantworten. Also gerade gegen Ende, wenn langsam so die Anzahl der Tokens ausläuft, werden die Modelle unglaublich unzuverlässig. Da kann man dann auch Spaß haben, weil da kann man halt auch leichte Dinge kaputt machen. Also wie gesagt, ganz am Anfang sind die nur darauf trainiert, dass sie halt Dinge ordentlich machen, gegen Ende wird es dann immer schwieriger und dann halten die sich auch nicht mehr unbedingt an ihre Trainingsdaten und das, was gefeintuned worden ist. Und naja, siehe da, dann sind die Modelle komischerweise wieder ziemlich scheiße, so wie das halt vor ein paar Jahren der Fall war. Weil man bekommt das halt einfach nicht hundertprozentig raus. Also ist auch ein Trugschluss, dass man das irgendwie könnte. Die Modelle funktionieren einfach so nicht. Gut, nach all der Kritik gibt es denn auch sinnvolle Anwendungen. Und zum Glück gibt es die, sonst wäre das ein bisschen langweilig hier. Man kann Modelle als Accessibility-Hilfe verwenden. Es ist ein bisschen schwieriges Thema. Firefox hat eine KI-Integration in der Seitenleiste. Die kann man gut finden, die kann man schlecht finden, die kann man im Übrigen auch deaktivieren. Ich habe die, ja, nur als Hinweis. ich bin großer Fan von Firefox. Ich habe auch letztens die Integration tatsächlich ausprobiert. Problem ist, man kann die aktuell ausschließlich mit Remote-Modellen laufen lassen, nicht mit lokalen Modellen. Das kann aber trotzdem helfen, weil ich kann einfach Texte markieren, ich kann mir Texte erklären lassen, ich kann Bilder markieren, ich kann Modelle fragen, hey, was steht auf dieser Webseite oder mir ist die Information auf der Webseite zu viel such mir bitte einmal kurz die E-Mail-Adresse raus. Das funktioniert. Das ist für Menschen, die im Internet teilweise ein bisschen überfordert sind, und ich gehöre da blöderweise dazu, halt ganz praktisch. Wenn man Olama lokal laufen hat, wie gesagt, hat man die Olama API, die kann man halt dann auch in verschiedenste Projekte integrieren. Home Assistant hat eine Anwendung, die ziemlich cool ist, weil Home Assistant, ich kann dem Modell sagen, hey, ich möchte bitte einmal ein Licht eingeschaltet haben, und wenn ich es einfach formuliere, dann wird Home Assistant das einfach tun. Wenn ich komplexere Fragen stelle, wird Home Assistant den ganzen Spaß einfach an LLM übergeben, was halt Tools unterstützt. Das LLM wird im Hintergrund alles halt soweit verarbeiten, berechnen und wieder zurückgeben, und ich bekomme eine sinnvolle Antwort. Ist auch so ein Ding von, es gibt für die gängigen IDEs von JetBrains und auch Visual Studio Code halt Extensions. Wenn ich sage, ich möchte beim Softwareentwickeln eine Hilfe haben, kann ich mir die einfach holen. Und das Schöne ist, ich brauche halt nicht jetzt irgendwie Copilot verwenden, wo die Daten halt in irgendwelchen Microsoft-Datenzentren landen, sondern die sind halt bei mir lokal auf meinem Server. Ist gerade für meinen Code oder auch für Firmen, die halt mit KIs arbeiten wollen, aber Daten nicht an Drittanbieter herausgeben wollen, ganz sinnvoll. Und abgesehen davon ein ziemlich cooles Feature von kleinen Modellen. Firefox hat sowohl in den Desktop- als auch Mobilbrowsern mittlerweile Firefox Translate integriert. Das ist ein sehr, sehr kleines LLM, also ein Small Language Model halt, was Text übersetzen kann, auf dem Gerät, ohne Internetverbindung, und das quasi in Echtzeit. Das ist ziemlich cool. Gut, das wäre es von meiner Seite soweit gewesen. Ich werde nachher noch die Folien hochladen. Hier ist noch ein QR-Code, wenn man mich kontaktieren möchte. Genau, dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, ob noch Zeit für Fragen ist. Oh, wunderbar. Ach du Scheiß.
Dankeschön für den kräftigen Applaus. Wir kommen dann auch schon direkt zu den Fragen.
Vielen, vielen Dank für den Vortrag.
Gerne.
Woran sehe ich bei den Modellen, ob sie zu mächtig sind für die Hardware, auf die ich sie draufwerfen möchte?
Ah, gute Frage. Es ist ein bisschen schwierig zu berechnen. Zum Abschätzen ist es aber so, ein Modell mit 1 Milliarden Parameter, 1 GB Arbeitsspeicher. Ein Gemma 3, 4B-Modell mit 4 Milliarden Parameter, mindestens 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist auf vielen, vielen Ebenen falsch, aber zum Abschätzen reicht es vollkommen aus. Ja. Also auch größere Modelle, wenn man sagt, Mistral mit 24 Milliarden Parametern, dann gönnt euch dann auch bitte entsprechend viel Arbeitsspeicher. Genau.
Danke für den Vortrag. Also mit Hugging Face hast du auf jeden Fall schon gearbeitet. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme, mich mit Langchain anzufreunden. Mhm. Weil ich nicht so ganz weiß, was das Ding genau im Hintergrund tut. Das finde ich so ein bisschen obfuskiert.
Ja.
Wie sind da deine Erfahrungen damit?
Das ist blöd. In dem Fall kann ich leider überhaupt nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Also ich kenne es vom Begriff, aber ich habe damit nicht gearbeitet.
Sollte an sein.
Ich habe mich noch gefragt, wie man rausfindet, was das Kontext-Window von den verschiedenen Modellen ist. Du hattest ja von den Teils geredet.
Steht bei den Modellen dabei? Schwierig. Üblicherweise gehe ich einfach auf die Website. Also es gibt zu jedem Modell irgendwie einen Blogpost, teilweise direkt vom Hersteller, teilweise auf Hugging Face. Da stehen die Kontextlängen für gewöhnlich dabei. Aktuelle Modelle dürften da wenig Probleme haben. Wenn ihr nur ein bisschen Textbilder verarbeiten wollt, eine Kontextlänge von 32.000 Zeichen und mehr ist ausreichend.
Okay, Dankeschön.
So, da hinten war noch eine Frage.
Wie sieht das mit Stromverbrauch, wenn man Olama für sich selbst hostet, aus? Ah. Wenn man größtenteils, Großteil der Zeit eben idle ist, gibt es dann kurze Startup-Times, muss das die ganze Zeit geladen bleiben?
Ist semi-intelligent, / konfigurierbar. Olama startet standardmäßig ohne Modelle. Man kann Modelle in Arbeitsspeicher laden, aber dann sind die halt nur im Arbeitsspeicher und brauchen da auch nicht mehr oder weniger Strom. Man kann sagen, das soll noch 15, 30 Minuten, wie auch immer, automatisch entladen werden. Und Stromverbrauch hat man effektiv nur, wenn man halt Token generiert, also sprich eine Frage stellt oder ein Bild eingibt.
Danke.
Ich habe zwei Fragen. Erste Frage, hast du schon mal mit dem Model Context Protocol experimentiert? Und wenn ja, was?
Ja, verdammt, leider nicht. Würde ich aber gern.
Okay, vielleicht ja mal einen Assistant, der E-Mails automatisiert beantwortet oder so.
Ja, genau.
Genau, die zweite Frage ist, sind kleinere Modelle leichter zu jailbreaken als größere Modelle?
Ja. Wenn man so ein Qwen3-Modell hat mit 600 Millionen Parameter, also das 0.6b, das fliegt effektiv schon auseinander, wenn man ein bisschen komplexere Fragen stellt. Also auch so Sachen wie, deswegen habe ich vorhin Roleplay erwähnt, wenn man einem kleinen Modell sagt, hey, spiel doch bitte jetzt folgenden Charakter und ich bin dieser Charakter, in dem Moment fliegt es teilweise schon, naja, auseinander.
Beziehen sich deine Angaben in Bezug auf Arbeitsspeicher und so auf Arbeitsspeicher oder auf eine GPU?
Kommt darauf an, wo du es laufen lassen möchtest. Ich lasse standardmäßig Modelle hier auf der CPU laufen, weil ich halt keine ordentliche GPU habe. Dementsprechend ist der RAM entscheidend. In dem Moment, wo du es auf einer Grafikkarte laufen möchtest, ist der VRAM entscheidend. Und da gilt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine grobe Regel von, man muss hergehen, oh Gott, es wird doch ein Ticken komplizierter. Ich habe ein Modell mit 4 Milliarden Parametern und einer Quantisierung von 4 Bit. Das heißt, das Modell an sich ist ungefähr 2 GB groß. Das muss ich einberechnen. Dann hat es noch ein bisschen Caches. Dann kommen da noch ein paar andere Sachen dazu. Es ist relativ komplex. Das heißt, grob würde ich immer hergehen und sagen, das Modell muss ungefähr so groß sein an Gigabyte, wie es an Milliarden Parameter hat. Also Modell mit 4 Milliarden Parameter, 4 GB VRAM. Modell mit 8 Milliarden Parameter, 8 GB VRAM. Ja, genau.
Ja, danke für den Talk nochmal. War ein bisschen überrascht, dass du das Thema Unified Memory überhaupt gar nicht erwähnt hast. Ich meine, gerade weil ja WMM doch sehr beschränkt ist, wie du schon sagtest, man würde jetzt ja nicht irgendwie eine GPU mal eben mit irgendwie 80 oder 100 Gigabyte sich irgendwie irgendwo reinhauen bei Unified Memory Architecture, sei es jetzt mit Apple. Und ich glaube ja auch andere Unternehmen machen das ja auch inzwischen mehr.
Ja,
also Sache, gibt es da so eine Übersicht, was da abgesehen von Apple so zwischen passiert?
Übersicht wüsste ich jetzt nicht. Ich kann kurz ein bisschen was dazu erzählen. Üblicherweise lade ich Modelle komplett entweder in Arbeitsspeicher oder in VRAM. Es gibt aber die Möglichkeit mit Model Offloading, das heißt, ich kann auch ein größeres Modell auf eine GPU laden, was da eigentlich gar keinen Platz hat. Das ist der eine Punkt. Das andere mit Unified Memories. Apple-Geräte sind tatsächlich ziemlich cool, weil man da die Möglichkeit hat, deutlich größere Modelle einfach laufen zu lassen. Und AMD bietet mit den neuen Ryzen AI-Prozessoren Ähnliches an. Problem ist, ich habe die Hardware nicht. Ich habe es bisher nicht getestet.
Man könnte ja das Webinterface von Open Web UI auch im Netz freigeben und das mit mehreren Leuten gleichzeitig benutzen. Ja. Weißt du, wie sich da Olama verhält, wenn Person A das eine Modell und Person B das andere laden will, dann kannst du doch zu Speichermangel kommen, oder nicht?
Nö, ist kein Problem, solange du genug Arbeitsspeicher hast. Also ist tatsächlich auch so, ich als Single-User habe manchmal mehrere Modelle gleichzeitig geladen, weil ich ja gerne rumspiele. Unterstützt auch mehrere Accounts. Sprich, man kann da jederzeit Open Web UI hinter einem Proxy klemmen, damit man ordentliche Verschlüsselung hat. Und dann einfach mehrere Nutzer anlegen, mehrere Modelle laden, das geht, solange das System halt mitmacht. Olama ist auch halbwegs intelligent, sprich, sollte der Arbeitsspeicher ausgehen und es wird aktuell nur ein Modell benötigt, werden halt die anderen Modelle aus dem Arbeitsspeicher rausgeladen und bei Bedarf halt wieder reingeladen. Einziger Nachteil ist, Modell laden, entladen kostet Zeit. Also es ist sehr praktisch, Modelle im Arbeitsspeicher halten zu können.
Danke für den Vortrag. Wie stellst du sicher, dass es auf Smartphones oder auch sehr modernen Geräten wirklich auf der NPU läuft, anstatt auf der CPU, falls ich da nicht gerade geistig abwesend war und den Teil verpasst habe?
Nee, dazu habe ich tatsächlich nichts gesagt. Ganz einfach, gar nicht. Chatter UI verwendet im Hintergrund eine Abstrahierung zu Llama.cpp. Im besten Fall ist es entsprechend kompiliert. Problem, das zu prüfen, ist, glaube ich, auch nicht so ganz trivial, beziehungsweise man müsste halt in die Logdateien schauen. Die NPUs sind übrigens auch gar nicht so gut. also ich hatte schon NPUs in der Hand, die irgendwie 45 Tera Operations per Second bringen sollten und effektiv haben sie aber nur 2 Tops rausgehauen. Also ja, es schwierig.
Okay, danke.
So, ich sehe, das Thema ist sehr gefragt und ich weiß, ihr seid alle schon bereit, selbst loszulegen und habt sicherlich noch die ein oder andere Frage. Die Zeit ist nur leider vorbei. Das heißt, ja, wir verlieren langsam unseren Kontext.
Schon wieder.
Ja, schon wieder. Danke auf jeden Fall für die vielen Fragen. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ganz viel Spaß beim Rumspielen und noch ganz viel Spaß auf der GPN. Und ich bitte nochmal um einen großen Applaus. Ja.